Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Es ist Ostern und die Vorfreude auf Ostern, weil meine Kinder war auch schon größer, muss ich sagen, sie haben mich oft gefragt, wie lange noch bis Sonntag? Aber ich muss gestehen, die Vorfreude hat schon sehr viel auch mit dem Osternest zu tun, das heute noch geben wird und nicht nur mit der Botschaft des leeren Grabs. Und ich glaube auch wir Erwachsene, wir freuen uns auf Ostern, wir freuen uns auf Zeit, die wir mit der Familie haben, auf einen zusätzlichen freien Tag in der Woche oder sogar mehr, kommt drauf an. Aber trotzdem ist Ostern mehr als nur Familienzeit, Osternest und freie Tage. Es ist das wichtigste Fest für die Christen. Und trotzdem ist der Trubel und alles im Vergleich zu Weihnachten doch geringer irgendwie. Und ich frage mich auch für mich, habe ich wirklich begriffen, was Ostern eigentlich ist oder die Freude, die Ostern mir eigentlich geben soll? Oder checke das oft eigentlich wirklich gar nicht? Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ähnlich wie, wenn ein Paar sich schon lange ein Kind wünscht und dann hat es endlich den positiven Schwangerschaftstest. In dem Moment, glaube ich, da möchtest du am liebsten aus der Haut fahren. So sehr freust du dich, endlich. Aber 2 Wochen später kommt die Morgenübelkeit, es geht dir nicht gut, du bist dauernd müde. Und die gute Nachricht, dass du ein Kind kriegst, macht dich plötzlich nicht mehr ganz so froh wie am Anfang. Und ich glaube, frohe Botschaften, die man länger kennt, geben einem nicht mehr diese extremen Emotionen. Wahrscheinlich ist das auch gesund, weil sonst würden wir alle verrückt werden, wenn wir immer so einen hohen Spiegel hätten. Und ich glaube, so ist es oft auch bei den Christen. Wir haben das schon so oft gehört, das Grab ist leer, dass diese Botschaft für uns nicht mehr so besonders ist, wie es damals war für die Frauen am Grab, wie sie bemerkt haben, Jesus lebt wirklich. Ich meine, die werden... Alle munter. Aber inzwischen, sehr wenig von euch haben mich heute mit so einem Schrei begrüßt. Aber es gibt Tage wie Ostersonntag, wo man sich dessen wieder bewusst werden dürfen, was es eigentlich bedeutet und was die frohe Botschaft hinter Ostersonntag ist. So wie es manchmal in der Schwangerschaft dann auch ist, hey, es hat sich bewegt, da ist Leben. Und man spürt wieder dieses Wunder. Und dieses Wunder, was Ostern bedeutet, ich hoffe, dass es heute uns bewusst wird, dass es durch die Predigt uns etwas bewusster wird, was Ostern für uns alle bedeutet. Und dazu möchte ich heute, dass wir uns die Geschichte eines Mannes in der Bibel anschauen, der bei den Ostergeschehnissen beteiligt war, den wir Christen aber öfters mehr ignorieren, eine Randnote ist. Aber ich glaube, er ist von allen 4 Evangelisten, also die Geschichte von Jesus ist von 4 Männern aufgeschrieben worden, wir haben es in der Bibel, und alle 4 erwähnen diesen Mann. Und das hat meistens was zu bedeuten, dass es wichtig ist, wenn alle 4 sagen, das ist so wichtig, dass es in der Bibel sein soll. Und deswegen werden wir heute über diesen Mann nachdenken, uns fragen, wer war er und was können wir von ihm lernen oder was hat er mit uns zu tun. Und dieser Mann ist Barabbas. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch beten. Herr, ich danke dir, dass wir heute Ostern feiern dürfen, dass das Grab leer ist, dass du Tod und Sünde bezwungen hast und uns Freiheit, ein neues Leben, eine neue Stadt schenkst. Ich danke dir, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen und dass du uns immer wieder neu bewusst machen willst, was wir alles in dir haben. Ich möchte dich bitten, dass uns heute groß werden darf, was du an Ostern für uns getan hast, was es bedeutet hast, dass du am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke für dein Wort. Amen. Bevor wir jetzt loslegen mit unserem Bibeltext, möchte ich euch kurz eine Zusammenfassung der Geschehnisse davor geben. Es war so, Jesus hat, das wissen alle, der hat Kranke geheilt, hat Wunder getan, Blinde wurden sehend, Lahme konnten gehen. Er hat Wasser in Wein verwandelt, er hat Brot und Fisch vermehrt und zunehmend wurde er einfach beliebter beim Volk. Und er hat noch gepredigt und es war anders, wenn er gepredigt hat, als wenn die Pharisäer oder die Priester was von sich gegeben haben. Die Leute haben gespürt, da ist etwas Besonderes unter uns, da ist jemand Großes unter uns. Und dann ist ein guter Freund von Jesus gestorben, Lazarus. Und Jesus hat diesen von Toten auferweckt. Und da, glaube ich, haben sich viele der Juden gedacht, hey, das könnte er wirklich sein. Wir warten Jahrhunderte schon auf unseren Messias, auf unseren Christus. Der könnte das wirklich sein. Und die religiösen Führer, die haben das bemerkt. Die Pharisäer, die Priester haben bemerkt, hey, die Menschenmassen, die laufen zu diesem Jesus hin. Und die waren richtig eifersüchtig, die waren nicht glücklich darüber, dass jemand kommt, der vielleicht der Messias sein könnte, wenn es nicht aus ihren Reihen ist. Und deswegen haben sie beschlossen, wir werden den los. Wir bringen den um. Und eigentlich ist es unvorstellbar, dass Leute, die da sind, um Gottes Willen unter das Volk zu bringen, beschließen, jemand umzubringen, weil sie eifersüchtig und neidisch sind. Ich meine, das kann man sich so kaum vorstellen. Und jetzt bringen die die Person um, die der Messias ist, auf den sie eigentlich warten oder beschließen, ihn umzubringen. Die Osterwoche beginnt dann damit, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Das war an einem Sonntag, war Palmsonntag, Jesus zieht in Jerusalem ein. Ihr habt letzte Woche, hat Tobi darüber gepredigt. Und die Stimmung im Volk ist euphorisch. Sie feiern ihren König, der da kommt auf dem Esel. Sie rufen ihm Hosanna zu. Ihr Messias, endlich ist er da, er wird sie befreien. So beliebt wie am Palmsonntag war Jesus in seinem ganzen Leben davor und danach nicht. Und dann kommt der Montag. Und was macht Jesus am Montag? Er ist nach Jerusalem eingezogen und alle erwarten, er wird jetzt die Römer raushauen, er wird sie vertreiben. Er ist ja der, der Wunder tun kann. Wenn wer die Römer vertreibt, dann er. Was macht er? Er geht in den Tempel und vertreibt die Händler. Er bringt ihren ganzen Tempeldienst durcheinander. Das ist alles, was er macht. Und schon sind wahrscheinlich die ersten Zweifel gekommen. Und am Dienstag und am Mittwoch predigt Jesus. Er tut wieder nichts gegen die Römer. Er predigt nur. Und zwar zu den Juden und nicht zu den Römern. Und ich glaube, die Leute sind ungeduldig geworden. Was ist da jetzt los? Was ist mit unserem Messias? Warum macht er nichts? Am Mittwochabend war Jesus noch in Bethanien und ist gesalbt worden von einer Frau mit kostbaren Ölen. Und das hat ihm Judas gar nicht gefallen, dass so viel Geld an Jesus verschwendet wird. Und er hat beschlossen, er wird Jesus verraten. Am Donnerstag war dann das große Passafest, das die Juden gefeiert haben. Jesus feiert es mit seinen Jüngern, bekannt auch als das letzte Abendmahl. Er wäscht ihnen die Füße als Zeichen dafür, dass er sich so sehr liebt, dass er sogar diesen Job eines Sklaven erledigt und ihnen die Füße sauber wäscht vorm Essen. Und Judas geht dann zu den religiösen Führern und verrät ihnen, wie sie Jesus gefangen nehmen können. Nach diesem Abendessen geht Jesus nach Gethsemane, um dort zu beten. Währenddessen kommt Judas mit den Soldaten der Tempelwache. Sie verhaften Jesus. Jesus wird vor den Hohen Rat der Priester gebracht und wird dort verhört. Es wird versucht, ihm nachzuweisen, dass er des Todes würdig ist. Aber sie schaffen es nicht, irgendeinen Punkt zu finden, wo sie wirklich sagen können, der ist des Todes schuldig. Und dann werfen sie ihm vor, dass er sagt, er ist Gottes Sohn. Und er sagt, das stimmt, ich bin Gottes Sohn. Und das erzürnt sie so sehr, dass er die Wahrheit sagt, dass er Gottes Sohn ist, dass sie sagen, okay, das reicht uns, wir bringen ihn zu Pilatus, er muss das Todesurteil bestätigen. Aber bevor sie ihn zu Pilatus bringen, verprügeln ihn die Soldaten der Tempelwache noch. Es steht, er wird mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Das alles passiert in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und währenddessen wird Jesus auch noch von Petrus verleugnet. Er ist draußen, er kriegt es vielleicht ein bisschen mit, was mit Jesus passiert. Und er hat Angst um sein Leben, der Petrus. Also wenn man die Osterwoche betrachtet, ist es ziemlich dicht gedrängt. Und dann nach dieser Nacht, wo er verhört wurde, wo er zusammengeschlagen wurde, am Morgen wird er zu Pilatus gebracht. Und da fangen wir jetzt an, unseren Bibeltext zu lesen. Ich lese aus Matthäus 27, die Verse 11 bis 26. Matthäus war einer von den 12 Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren und hat auch seine Geschichte niedergeschrieben. Matthäus Kapitel 27, ab Vers 11. Nun stand Jesus vor Pilatus, dem römischen Statthalter. Bist du der König der Juden? Fragte dieser ihn. Jesus antwortete, ja, es ist, wie du es sagst. Doch die obersten Priester und die Ältesten, als die obersten Priester und die Ältesten ihre Anklagen vorbrachten, schwieg Jesus. Hörst du nicht die Anschuldigungen gegen dich? Fragte Pilatus. Doch sehr zum Erstaunen des Statthalters sagte Jesus nichts. Es war Brauch, dass der Statthalter jedes Jahr anlässlich des Passafestes einen Gefangenen freiließ, den das Volk bestimmen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher namens Barabbas im Gefängnis. Als die Menge sich an diesem Morgen vor dem Haus von Pilatus versammelte, fragte er sie, welchen soll ich für euch freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Denn er wusste sehr wohl, dass sie Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, schickte ihm seine Frau eine Nachricht. Lass diesen unschuldigen Mann in Ruhe. Ich hatte letzte Nacht seinetwegen einen schrecklichen Traum. In der Zwischenzeit hatten die obersten Priester und die Ältesten das Volk aufgehetzt. Es sollte die Freilassung von Barabbas und die Hinrichtung von Jesus fordern. Als der Statthalter noch einmal fragte, wen von diesen beiden soll ich freilassen, rief die Menge, Barabbas. Aber wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus, was soll ich dann mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Und alle schrien, kreuzige ihn. Warum? Wollte Pilatus wissen. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn. Pilatus sah, dass er so nicht weiterkam und dass sich ein Tumult anbahnte. Da ließ er sich eine Schüssel mit Wasser bringen und wusch sich vor den Augen der Menge die Hände mit den Worten, ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes. Die Verantwortung liegt bei euch. Und die Menge schrie zurück, wir übernehmen die Verantwortung für seinen Tod, wir und unsere Kinder. Also ließ Pilatus Barabbas frei, Jesus aber ließ er auspeitschen und lieferte ihn dann den römischen Soldaten aus, die ihn kreuzigen sollten. An diesem Freitagmorgen ist Jesus jetzt zu Pilatus gebracht worden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Pilatus schon von Jesus gehört hatte. So wie der Trubel am Palmsonntag war. Und Pilatus hatte immer wieder Probleme damit, dass die Juden Rebellen waren und Aufstände gemacht haben, hat er Jesus sicher genau beobachtet. Er hat gewusst, wer Jesus ist. Und dann kommen jetzt die Priester und bringen Jesus zu Pilatus und werfen ihm vor, dass er sagt, er ist der König der Juden. Und dieser Vorwurf, König der Juden zu sein, war schon irgendwie auch gleichbedeutend mit einem Aufstand. Jemand, der Macht beansprucht, die eigentlich Pilatus gehabt hat. Und Pilatus war nicht zimperlich. Pilatus war einer dieser Statthalter, der viele hinrichten hat lassen. Und trotzdem, bei Jesus ist es anders. Er sagt nicht, okay, mir reicht, es ist Schuld. Er fragt Jesus, bist du wirklich der König? Und als Jesus sagt, das stimmt, das ist, wie du es sagst. Ich glaube, Pilatus hat da gespürt, da ist mehr, da steht ein Mensch vor mir, der mehr ist als nur ein Mensch. Und er geht zu den Priestern und sagt, ich kann den nicht umbringen, obwohl er sich als König selbst bezeichnet. Aber die Priester, die wollten nicht aufgeben. Die wollten unbedingt, dass Jesus stirbt. Und jetzt werfen sie Jesus vor, dass er einen Aufstand, einen Tumult, einen Aufruhr plant. Spätestens da muss Pilatus eingreifen. Und dann kommen sie mit diesem Vorwurf und klagen Jesus an. Und Jesus steht da und sagt nichts. Und Pilatus versucht, Jesus irgendwie freizukriegen. Er sagt, verteidige dich, warum sagst du nichts gegen die Vorwürfe? Es wirkt echt so, wie wenn Pilatus nicht nur der Richter, sondern versucht auch der Anwalt von Jesus zu sein. Sag doch was zu deiner Verteidigung und Jesus sagt nichts. Und plötzlich hat Pilatus eine Idee. wie er einerseits das Volk ruhig halten kann und gleichzeitig Jesus freikriegt. Wenn er Jesus begnadigt, würde er irgendwie zugeben, er hat zwar Verbrechen getan, aber ich begnadige ihn dann und er wäre raus aus dem Schneider. Und jetzt stellt er sie vor die Wahl. Und er denkt, das ist ein guter Plan. Er sagt, ihr habt hier den Christus, Jesus, den Christus. Er sagt den Juden, ja, Christus, ja. Oder ihr habt hier Barabbas. Und Matthäus sagt, das war ein berüchtigter, ein stadtbekannter Verbrecher. Und für Pilatus war so klar, wie sie sich entscheiden würden, wenn sie diese Wahl haben. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich mich natürlich gefragt, wer war denn Barabbas? Wir wissen nicht viel über ihn. Matthäus schreibt, ein berüchtigter Verbrecher. Johannes schreibt, ein Dieb. Markus und Lukas schreiben, er war ein Mörder und dann hat ein Volksaufruhr angezettelt. Und wir wissen, ganz Jerusalem wusste, wer dieser Mann ist. Ich habe mich auch gefragt, ich meine, die Bibel berichtet uns nichts, aber was ist im Leben von Barabbas passiert, dass er ein Dieb und Mörder wurde? Kein Kind geht in den Kindergarten und sagt, wenn ich groß bin, will ich Verbrecher werden. Irgendwo ist was wahrscheinlich passiert in seinem Leben, das ihn so wütend und zornig werden hat lassen auf die Römer. Ich weiß es nicht, wir wissen nicht, was in seiner Kindheit und Jugend war. Aber er war so zornig, er wollte die Römer loswerden. Und jetzt kommt dieser Verbrecher und wird neben Jesus gestellt. Ich weiß nicht, wie es für Barabbas war, als er im Gefängnis gesessen ist. Ob er es bereut hat, was er getan hat, oder ob er nur bereut hat, dass er erwischt wurde bei seinen Taten oder dass er es nicht geschafft hat, Pilatus zu stürzen. Ich weiß auch nicht, ob die Gefangenschaft Barabbas verändert hat, aber für gewöhnlich werden Menschen, die schlecht behandelt werden, nicht friedfertiger, sondern sie werden zorniger und wütender. Und dann steht da Barabbas und ich stelle mir vor, er war zornig und wütend auf Pilatus, den Unterdrücker. Und eigentlich hätte er sich nichts mehr gewünscht, wie Pilatus fertig zu machen. Und dann steht daneben Jesus, der gekommen ist auf einem Esel, der König, der Frieden bringen will, der bis zum Schluss liebt und vergibt. Und Pilatus stellt das Volk vor die Wahl. Und bevor sie antworten können, geht Sende von Pilatus läutet. Und als intelligenter Mann, wenn man sieht, es ist die Frau, hebt man ab, egal was gerade los ist. Sie sagt, hallo Schatz, das ist ungünstig, es geht um Leben und Tod, wirklich, wir sind da. Und sie sagt, ja, deswegen will ich mit dir reden. Ich glaube nämlich nicht, du kriegst das alleine zusammen, du brauchst da meine Hilfe. Man sieht, sie hat ihren Mann sehr respektiert. Sie sagt, der ist unschuldig, sprich den frei. Das geht nicht gut aus, wenn du den verurteilst. Okay, er hat sich wahrscheinlich, ja Schatz, ich gebe mein Bestes, ja, wir sehen uns dann abends und dann tschüss. Und dann gibt das Volk die Antwort, sie haben ihre Wahl getroffen. Und ich frage mich, Barabbas steht da. Er weiß, Pilatus, er hat eine manipulative Frage gestellt, er hat gesagt, wollt ihr Barabbas oder wollt ihr den Christus? Dann hat er mitgekriegt, dass sich die Frau von Pilatus noch einmischt. Und er steht da und was da drüben steht, der vor 5 Tagen gefeiert wurde. Da steht der Wunder tut, der Wein, Wasser in Wein verwandelt, nicht umgekehrt, und den alle verehren. Er ist so gut wie tot. Was ist das für eine Wahl? Er weiß, ich bin tot, ich habe keine Chance. Ich weiß nicht, hat er Jesus in dem Moment, war es faszinierend für ihn, dass er Jesus von Angesicht zu Angesicht sieht? Oder war es eher, dass er gesagt hat, ich habe sowieso keine Chance und dass eigentlich Wut und Hass in ihm aufkommen ist. Wie soll er bei so einer Wahl bestehen, wenn es wenigstens ein anderer Verbrecher gewesen wäre? Aber so unfair, jetzt steht Jesus da neben ihm. Und was schreit plötzlich das Volk? Die schreit Barabbas, Barabbas, wir wollen Barabbas. Und er denkt sich, was, wie bitte? Er hat vermutlich, ich weiß nicht, hat er schon aufgegeben gehabt mit seinem Leben? War er fertig und hat gesagt, okay, dann bringen sie mich um. Oder hat er vielleicht noch versucht, wo ist eine Fluchtmöglichkeit, wie kann ich fliehen und vielleicht noch ein paar Römer dabei umbringen. Und jetzt wird sein Name geschrien. Und er fragt sie, die Frage war doch, wer freikommen soll. Und nicht nur Barabbas war überrascht, auch Pilatus ist der Mund offen gestanden. Der Einzige, der nicht überrascht war, war Jesus. Der hat gewusst, wie es ausgeht. Und Pilatus sagt, ihr wollt wirklich Barabbas? Seid euch sicher? Was soll ich dann mit dem Christus machen? Was soll ich mit dem Christus machen, wenn wir Barabbas freilassen? Und das Volk schreit, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Es steht im Text, dass die Priester ihr Gift ausgesät hatten. Wahrscheinlich sind sie gegangen und haben gesagt, schaut euch ihn an, wie der ausschaut. Er ist gekommen, wir haben ihm vertraut. Und was hat er gemacht in den letzten Tagen? Nichts. Er hat unseren Tempel durcheinander gebracht. Er wird uns nicht befreien von den Römern. Aber Barabbas, der hat schon mal einen Aufstand angeführt. Wenn wir wem vertrauen, dann lieber Barabbas, weil da wissen wir, dass er was macht. Aber bei Jesus, der sitzt herum und predigt. Und ich meine, Jesus wird wahrscheinlich in dem Moment, nachdem er verprügelt worden war und eine Nacht ohne Schlaf gehabt hat, nicht sehr majestätisch und mächtig ausgeschaut haben. Vielleicht steht dann Barabbas da und denkt sich im Moment, ja, da siehst du, Verlierer, Loser. Ja, kommt frei. Ich weiß nicht, ob Barabbas vielleicht aber auch anders gedacht hat und dankbar war. Die Bibel sagt uns nichts darüber. Aber ich glaube, dass er unendlich erleichtert war, dass er sein Leben wieder hat. Pilatus, der Kreuzestod war ihm sicher unter Pilatus, wenn er ein Mörder und ein Volksaufrührer war. Und jetzt plötzlich heißt es, Jesus kriegt das Kreuz und Barabbas kriegt die Freiheit. Barabbas kriegt das Leben und Jesus den Tod. Nicht Barabbas muss sterben, sondern Jesus wird sterben. Wenn irgendjemand erlebt hat, was es bedeutet, dass Jesus stellvertretend stirbt, dann war es Barabbas. Der hat es wirklich unmittelbar erlebt. Er hat sein Leben wiedergekriegt, weil Jesus an seiner Stelle gestorben ist. Und es ist irgendwie schon ironisch, dass der, der wirklich schuldig war, der ein Mörder war, freikommt und der, der unschuldig ins kleinste Detail ist, die Strafe kriegt und sterben muss. Ich habe mich danach gefragt, wie es mit Barabbas weitergegangen ist. Hat er noch einen Gedanken an Jesus verschwendet? Hat er vielleicht heimlich der Kreuzigung zugeschaut, weil ihn das interessiert hat? Oder war er einfach weg und hat versucht, das Weite zu finden? Vielleicht hat er mit seiner Familie eine Überlebensparty gefeiert, dass er wieder frei ist. Oder er hat vielleicht mit Terroristenfreunden einen nächsten Anschlag geplant auf die Römer. Ich weiß es nicht. Für Jesus geht es dann auch ziemlich schnell. Jesus wird gegeißelt und gekreuzigt. Am Freitag, am selben Tag noch, am Nachmittag ist er bereits tot. Abends kommt Josef von Arimathea zu Pilatus und fragt um den Leichnam von Jesus, dass er ihn schon beerdigen kann. Pilatus war ganz entsetzt, dass Jesus schon tot ist, was er wohl an dem Abend zu seiner Frau gesagt hat. Wahrscheinlich hat er Wochen auf der Couch schlafen müssen. Jesus wird ins Grab gelegt. Und es schaut aus wie die größte Niederlage, die es gibt. Aber am Sonntag, wir haben es zum Beginn gehört, kommen die Frauen. Und die Niederlage wurde ein Sieg, weil das Grab ist wirklich leer. Wenn Jesus nur am Kreuz gestorben wäre, hätte das für uns keine Bedeutung, weil wenn er gestorben wäre und tot geblieben wäre, dann würde das bedeuten, Jesus war wirklich schuldig. Aber weil er unschuldig war, hatte der Tod keine Macht und Jesus ist wiedergekommen. Und durch das, dass Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass er die Sünde besiegt hat und den Tod besiegt hat und dass neues Leben wirklich möglich ist. Und es gibt mir einen Gedanken, der mich bei der ganzen Geschichte total aufwühlt. Und das ist der, wir hören im Neuen Testament nichts mehr von Barabbas. Und auch in der Geschichtsschreibung findet man nichts, was aus Barabbas wurde. Und ich denke, wenn Barabbas in Jesus seinen Christus erkannt hätte und Teil der Gemeinde gewesen wäre, hätten es uns die Evangelisten oder Lukas in der Apostelgeschichte wahrscheinlich berichtet. Aber ich nehme jetzt an, ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich nehme an, weil nichts steht, dass Barabbas ist zwar freigekommen und hat sein irdisches Leben wiedergekriegt, aber Jesus war sein zweifacher Retter. Er wollte nicht nur, dass Barabbas ein irdisches Leben neu kriegt, sondern dass er wirkliche Vergebung von seinen Sünden erfährt, wirkliche Freiheit erfährt. Und das ist nur möglich, indem Barabbas erkennt, dass Jesus der Christus ist, der König ist. Und ich denke mir, welch eine Dramatik, dass der Mann, der als erster bemerkt hat, Jesus ist an meiner Stelle gestorben, nicht erkannt hat, was das wirklich eigentlich bedeutet. Ich werde da ganz emotional bei dem Gedanken, dass er eigentlich die Bestimmung seines Lebens versäumt hat, weil er nicht erkannt hat, was Jesus wirklich für ihn getan hat. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, was hat das mit uns zu tun? Und ich möchte euch heute was sagen. Du und ich, wir sind Barabbas. Wir sitzen vielleicht heute da und fühlen uns schnell mal gut und zeigen auf den Finger mit auf den Barabbas, der ein Dieb und ein Mörder war. Oder auf die Juden, die am Palmsonntag Jesus feiern und am Karfreitag schreien ans Kreuz mit ihm. Oder vielleicht Pilatus, der so feige war, dass er sich nicht getraut hat, wirklich recht zu sprechen. Aber wir wissen nicht, was in ihrem Leben vorgefallen ist. Wir wissen nicht, was war. Und ich weiß, ich kenne mich gut und ich kenne auch andere Menschen gut. Aus uns raus, es kommen Streit, Egoismus, Neid, Stolz, Zerbruch. Es kommt Böses aus uns Menschen heraus. Und wir stehen nicht vor dem Richterstuhl von Pilatus, sondern wir stehen vor dem Richterstuhl Gottes. Und wir, du und ich, wir sind Barabbas. Und neben uns steht Jesus, der unschuldige Messias, der unschuldige König. Und das ist der Maßstab. Können wir neben Jesus bestehen? Barabbas hat nicht bestehen können. Du und ich, keiner kann bestehen. Wir sind, neben Jesus sind wir einfach Sünder. Und trotz allem, auch wenn unser Urteilsspruch schuldig lautet, was macht Jesus? Er tritt vor und sagt zum Vater im Himmel, ich übernehme die Strafe. Nicht er, nicht sie, ich übernehme die Strafe. Ich stirb an seiner Stelle. All das Böse in unserem Leben, das trennt uns von Gott. Und Trennung von Gott ist gleichbedeutend mit Tod. Nur in einer Beziehung mit Gott gibt es wirkliches, wahres Leben. Und Jesus tritt vor und sagt, ich übernehme das, ich sterbe an seiner, an ihrer Stelle. Und das ist das, wo wir einerseits vielleicht betroffen sind, aber gleichzeitig diese Erleichterung spüren dürfen. Vor uns steht jetzt Freiheit, vor uns steht ein neues Leben. Und Jesus ist von Toten auferstanden. Das heißt, er hat unsere Schuld wirklich einmal zur Gänze abgedeckt. Wir können totale Vergebung haben. Wir können wirklich einen Neuanfang haben. Du und ich, wir sind Barabbas, aber wir können einen Neuanfang haben. Und Jesus steht jetzt heute da, öffnet seine Arme, hat da noch die Wunden der Kreuzigung und sagt, komm, ich will dir einen Neuanfang schenken. All das, was ich durchgemacht habe, das war es wert. Du warst es mir wert. Ich will dir ein neues Leben schenken. Leben, das wirklich ein Leben in Fülle ist. Und heute haben wir die Entscheidung zu treffen. Sagen wir vielleicht wie Barabbas, nein, ich schaffe es alleine. Das ist nicht, was du gemacht hast, Jesus, aber ich habe es alleine unter Kontrolle. Oder sagen wir, ich brauche dich. Ich brauche es, dass du für meine Sünde bezahlst, weil ich weiß, alleine schaffe ich es nicht. Ich will diesen Neustart. Ich will dieses neue Leben. Ich will, dass du mein Christus bist, dass du mein König bist. Und ich stehe heute hier und predige, weil ich aus tiefstem Herzen überzeugt bin, dass das die beste Entscheidung ist, die man treffen kann. Sonst würde ich das alles nicht machen. Aber ich bin überzeugt, das ist das Beste, was man machen kann. Zu sagen, Jesus, du sollst ab jetzt mir sagen, wie wir das Leben leben. Und alle anderen, die vielleicht diese Entscheidung schon vor langer Zeit getroffen haben, euch möchte ich sagen, es gibt einen Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus ist gestorben, damit du deine Bestimmung im Leben erfüllen kannst. Jesus starb am Kreuz für dich, damit du deine Bestimmung im Leben erfüllen kannst. Deine Bestimmung ist es, Gott zu ehren, Gott mit deinem Leben groß zu machen, ihn den Herr sein zu lassen. Aber wie das konkret ausschaut, das musst du mit Gott klären. Frage ihn, wie schaut meine Bestimmung aus? Wie kann ich meine Bestimmung leben? Jesus ist am Kreuz für dich und für mich gestorben und er ist auferstanden, damit wir leben können in der Bestimmung, die er für uns vorgesehen hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Und obwohl wir wie Barabbas sündig sind und schuldig sind, befreist du uns und gibst uns einen Neustart, eine neue Möglichkeit, das Leben nochmal zu starten mit dir als unseren König. Und dafür danke dir. Ich danke dir, dass das Grab leer ist und dass wir feiern dürfen, dass du lebst und wir gemeinsam mit dir unser Leben leben dürfen. Du bist unser König. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.